Genau vor 504 Jahren war es gewesen, als unser Bruder Martin diese 95 Thesen veröffentlichte und damit eigentlich in der Kirche eine Rebellion ausgelöst hat. Wollte eigentlich, war sein Ansinnen gewesen, die katholische Kirche zu reformieren. Ja. Er wollte keine eigene Bewegung gründen, wie das auch in so vielen neuen Bewegungen der Fall ist. Eigentlich will man das Alte reformieren, erneuern. Ja. Aber wie man das in der Kirchengeschichte sieht, klappt das nicht oder nur ganz selten. Und so ja, entstand dann diese Spaltung. Und die große Frage in dieser Zeit war, haben wir die Errettung allein durch Glauben oder sind wir errettet durch Glauben und Werke? Das war jetzt so die spannende Frage. Da bis heute sind da eigentlich so ein bisschen Spannungen da und Entzweiungen. Und in gewisser Weise bleibt es auch, möchte ich mal sagen, eine Gratwanderung, diese Frage. In der frühen Kirchengeschichte, da war man eigentlich nach anfänglichen Unruhen, sage ich mal, mit ein paar jüdisch-christlichen Leuten, eigentlich sich ziemlich einig und klar, Rechtfertigung, das geschieht allein aus der Gnade Gottes heraus, allein aus Glauben heraus. Das war unumstritten, das wurde gelehrt, das wurde gelebt. Aber die Kirchenväter, die frühen Kirchenväter legten auch schon Wert auf Werke des Glaubens, Werke der Nächstenliebe, Werke der Barmherzigkeit. All diese Dinge wurden hochgeschätzt. Erst viel später, dann im Mittelalter, prägte so ein starkes Leistungsdenken, die Frömmigkeit, und man nahm an, dass man durch ja, fromme Übungen Gott gut stimmen könnte, das Gewicht der Sünden etwas weniger machen könnte, und dann kam man auf die Idee, Bußübungen zu tun, Wallfahrten und Almosen spenden, all das, mit dem wollte man das Gewicht seiner Sünde etwas verringern, etwas leichter machen. Und dann kam 1517, war es gewesen, die Reformation. Martin Luther, Reformation, die Neubetonung auf Gnade und Glauben. Das war eine Erkenntnis, die er hatte, die prägte ihn und sein weiteres Leben. Und das war aber auch der Grund, warum sich über 500 Jahren die Kirche, die westliche Kirche, so muss ich das sagen, die westliche Kirche spaltete. Heute ist man, Heinz, da muss ich ein bisschen widersprechen, heute ist man eigentlich quer durch die Konfessionen der Meinung, dass wir gerettet sind aus Gnade und Glauben. Ja, selbst die Katholiken sagen nicht mehr, dass man irgendwas leisten muss. Sie haben zwar trotzdem noch ihre Rituale, aber sie sind auch, also sie haben es erkannt mittlerweile, dass allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Ja, es ist Gnade, es ist Glaube, was uns in das Reich Gottes hineinbringt. Meine Predigt habe ich heute überschrieben: Glaube, der etwas. Michael? Ja, genau. Der was bringt. Lass dich nicht vom Jörg ablenken. Richard Schreit, schneid es mal raus. Glaube und Gnade, das ist so das, was uns ins Reich Gottes hineinbringt, nicht unsere Verdienste. Ein einziger Brief im Neuen Testament scheint da etwas aus der Reihe zu tanzen. Und das ist der Brief des Apostels Jakobus. Ja? Und da lesen wir in diesem Brief Sätze wie: Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ja, wie kann das sein? Oder? Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Dass dieser Satz oder dieser Vers oder dieser ganze Text in dem Zusammenhang Martin Luther nicht in den Kram gepasst hat, das kann man sich vorstellen, oder? Er, der gerade so allein aus Gnade für sich entdeckt hatte, der sich vor Kirchenregenten stark gemacht hat, mit seinem Leben eigentlich eingesetzt hat, dem erschien dieser Jakobusbrief wie eine strohne Epistel. Ja, so hat er sie mal bezeichnet, diesen Brief. Und es ist tatsächlich eine Spannung im Neuen Testament, die sich wohl am deutlichsten in diesen beiden Versen ausdrückt: einmal Rettung durch Glauben, Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Und dann dieser nächste Vers, Rettung durch Glaube und Werke. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Wow. Wisst ihr, was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist? Jakobus beruft sich hier bei seinen Ausführungen zum Thema Werke sind wichtig auf das Beispiel Abraham. Ja? Abraham, wir können jetzt lesen im Jakobus 2, Vers 20 bis 24 ist der ganze Zusammenhang. Ich lese nicht alles. Aber er schreibt im Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Opferaltar legte? Und dann zitiert er auch noch einen entsprechenden Vers aus dem ersten Buch Mose, Vers 23 weiter. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann seine Schlussfolgerung, Vers 24. Ich sehe also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Das ist seine Argumentation für gute Werke. Doch wisst ihr, was erstaunlich ist? Der Apostel Paulus nimmt diesen gleichen Vers. Er zitiert diesen gleichen Vers im Römerbrief bei seiner Argumentation Glauben allein genügt. Römer 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das gleiche Argument für zwei konträre Dinge. Habt ihr da eine Antwort dafür? Der gleiche Vers oder mit dem gleichen Vers werden zwei verschiedene Dinge begründet. Der eine lehnt die Werke ab damit, mit dem gleichen Vers, und der andere will sie deswegen, wegen diesem Beispiel Abraham, sehen in deinem Leben. Und dass das Verwirrung stiftet, das kann man ja verstehen, und beide verwenden, als Theologe schaut man dann nochmal im Griechischen nach, ob da nicht etwa was anderes steht, aber beide verwenden für Werke das gleiche griechische Wort. Ergon. Aber ich sage das ja immer wieder bei meinen Predigten, niemals Verse aus dem Zusammenhang reißen. Stimmt's? Habt ihr schon oft gehört. Und hier der Zusammenhang macht deutlich, sie meinen beide nicht das Gleiche. Paulus muss hier im Römerbrief ankämpfen gegen Meinungen und Lehren, die sich da einschleichen wollten. Ihr müsst das jüdische Gesetz halten, um wirklich gerettet zu sein. Ihr müsst euch beschneiden lassen, nur dann seid ihr die wahren Gläubigen. Und all solche Gedanken wollten sich da einschleichen. Und Paulus macht in seinen Ausführungen deutlich, es geht um Glaube, es geht um Vertrauen, es geht um Hingabe. Annahme geschieht bei Gott aus Gnade heraus. Das ist der Grund für seine Argumentation, und Glaube aus Gnade und aus Glauben heraus, das ist das, was er deutlich machen wollte. Nicht die fromme Leistung. Also wenn Paulus, der Apostel Paulus, von Werken schreibt, dann meint er im Besonderen das Befolgen von diesen Gesetzesvorschriften, um Gott zu gefallen, um von Gott angenommen zu werden, um gerettet zu werden letztendlich. Römer 3, Vers 28 hat Heinz auch schon zitiert. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Ja. Er meint die Gesetzeswerke. Wer diesen Weg geht, ihr Lieben, der wird einen Leistungslohn empfangen, sagt Paulus dann später im nächsten Kapitel. Ja. Und nicht den Gnadenlohn. Und wer diesen Weg geht, der muss wirklich dieses Gesetz bis aufs Letzte erfüllen. Bis in die letzte Kleinigkeit hinein. Und deshalb eifert ja Paulus so sehr für diesen Weg des Glaubens, den schon unser Vater Abraham ging und deswegen als Gott vor Gott als gerecht angesehen wurde. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, lesen wir im Römer Kapitel 5, Vers 1. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das war für Paulus ganz, ganz wichtig, das zu proklamieren, das weiterzugeben, das den Christen ans Herz zu legen. Immer wieder, Paulus macht deutlich, gerecht aus Gnade und Glauben. Und diese Erkenntnis hatte auch dann viel, viel später Martin Luther gehabt, vor 500 Jahren, ganz neu gewonnen eigentlich, und er trat dafür mit einer Leidenschaft ein, für diese Erkenntnis, und das auch mit Recht. das mit Recht. Ja, die zentrale Aussage im Neuen Testament ist, dass allein der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus rettende Kraft hat. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Allein der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus hat rettende Kraft. Das wird durch unzählige Bibelstellen im Neuen Testament auch bestätigt. Doch ist dieser rettende Glaube nicht ein bloßes Fürwahrhalten, für richtig halten biblischer Aussagen, nicht nur etwas, was in unserem Kopf vor sich geht oder im Verstand, sondern geglaubt wird mit dem Herzen. Ja? Geglaubt mit dem Herzen. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, sagt Paulus auch etwas weiter hinten. Dieser Glaube erwächst aus der lebendigen Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist eindeutig, das sagt die Bibel. Und wer sich auf diese Art und Weise auf Jesus Christus einlässt, der erlebt in seinem Leben die größte Veränderung. Die größte Veränderung in seinem Leben. Wer von euch hat es erlebt? Ja, ich denke, wir alle, die wir unser Herz Jesus Christus gegeben haben, unser Denken, unser Reden, unser Handeln, es wird verändert in einem Prozess. Na klar, nicht von heute auf morgen. Das dauert eine Zeit lang, ein Leben lang. Aber unser Lebensstil wird von da an geprägt vom Worte Gottes her, vom Heiligen Geist in der Verbindung mit Jesus Christus. Und dies, ihr Lieben, bleibt nicht im Verborgenen. Wer meint, das kann irgendwo im Verborgenen nur gelebt werden, der denkt falsch. Ja, das kann nicht im Verborgenen bleiben, sondern es wird für unsere Mitmenschen sichtbar oder sollte für unsere Mitmenschen sichtbar werden. Dieses Wirken im Namen Jesu in diese Welt hinein ist unbedingt diese Folge, eine Folge dieses rettenden Glaubens. Eine Frucht an anderer Stelle bezeichnet. Ja. Jesus warnt sogar einmal davor, wenn das ausbleibt, wenn nichts sichtbar ist, wenn nichts geschieht, wenn das Handeln in unserem Leben ausbleibt. Matthäus 25, nur mal ein Beispiel. Vers 30, dieses Gleichnis mit diesen Knechten. Da sagt er ganz zum Schluss, und den unnützen Knecht werft hinaus. Knallharte Worte. Nicht nur hier. Ja? Für Menschen, in deren Leben nichts zu sehen ist, die nicht sich einsetzen, nicht arbeiten. Unnütze Knechte. Ja. Jesus und die Apostel möchten sie sehen, diese Werke des Glaubens. Im Gegensatz, nochmal, zu den Werken des Gesetzes. Ja. Auch Paulus erwartete ein verändertes Leben, genau wie Jakobus. Aber der Apostel Jakobus, hat einen anderen Blickwinkel nochmal darauf. Er warnt vor einem bloßen, vor einem passiven Glaubensbekennen, ohne erkennbare Auswirkung auf unser Verhalten, auf unser Handeln. Und das wollte Jakobus seinen Briefempfängern mitteilen. Das war ihnen in dem Moment wichtig für die Gemeinden, die er angeschrieben hat. Er warnt davor. Da lesen wir zum Beispiel Verse wie, ihr habt den Armen verachtet. Ja? Ihr wart blind für die Not der anderen. Zum Beispiel, Glaube ohne praktische Konsequenzen. Wenn du nur das Wort Gottes hörst, ohne Täter zu werden, dann ist das nutzlos. Eine tote Angelegenheit, sagt Jakobus. Was dein und mein Glaube lebendig macht, dass es sichtbar macht, greifbar werden lässt, das sind die Werke des Glaubens. Die Werke des Glaubens, die Werke des Gehorsams. Unter anderem, ganz im Vordergrund immer wieder stehend, Werke der Nächstenliebe. Werke an unseren Mitmenschen. Und nun behaupte ich mal, wie bei einer Überschrift so bezeichnet ist, dass wir alle einen Glauben haben wollen, der Sinn macht, der etwas bringt, der nicht umsonst ist, der uns etwas nützt. Oder ist jemand hier, der sagt, ach nö, passt schon so. Ja, mir reicht's, wenn ich ein bisschen frommer durchs Leben gehe, vielleicht ein bisschen besser lebe als andere. Mir reicht's auch mal, wenn die Kirche mich mal beerdigt irgendwann, wenn mein Leben am Ende ist. Das reicht mir aus. Ich denke, nein. So sind wir doch nicht unterwegs, oder? Das ist doch zu wenig. Wir wollen doch, dass unser Glaube Sinn macht. Dass es etwas bringt, wovon wir überzeugt sind, woran wir glauben, woran wir festhalten. Ein Glaube, der wirklich etwas bringt. Ich denke, das wollen wir alle. Vielleicht denkst du jetzt, Jens, willst du denn damit sagen, dass es auch einen Glauben gibt, der nichts bringt? Der vergebens ist? Der vielleicht sogar nutzlos ist? Ja, will ich. Der Apostel Jakobus sagt es auch. Und andere Schriftstellen sprechen auch davon. Jakobus aber hier ganz deutlich. Er spricht von einem toten Glauben, der nutzlos ist. Und wisst ihr, fast wäre dieser Brief, dieser wertvolle Jakobusbrief in den Apokryphen gelandet, wegen Martin Luther. Ja. Ich bin dankbar für den Jakobusbrief. Er hält ganz viele wichtige und wertvolle Aussagen für mein praktisches Leben, was meine Aussagen, die mein Leben eigentlich als Christ prägen sollten. Und dieser Brief legt eine große Betonung auf einen lebendigen Glauben. Einen lebendigen Glauben, der Auswirkungen hat, direkte Auswirkungen, auch auf andere Menschen. Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, sie ziehen unmittelbar Nutzen daraus. Wenn es gut läuft, werden sie sogar dadurch auf Gott aufmerksam, auf Jesus Christus hingewiesen. Und jetzt möchte ich gerne mit euch nochmal diesen Text etwas genauer anschauen, den unser Freund Martin Luther so, oder was für ihn so ein Problem war. Jakobus 2, ab Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Kann etwa der Glaube ihn retten? Eine provozierende Frage, oder? Für unsere evangelikalen, freikirchlich geprägten Ohren ist das schon eine provozierende Frage. Aber Jakobus spricht hier unter der Inspiration von dem Heiligen Geist von einem nutzlosen Glauben, von einem Glauben, der nichts bringt. Er sagt sogar, dein Glaube, der muss lebendig sein. Er muss lebendig sein, er muss wirksam sein, um dich zu retten. Ja? Nicht nur Tradition, nicht nur Gewohnheit, nicht nur ein Ritual, sondern es muss ein Glaube sein, der uns zum Handeln bringt, zum Reagieren. Etwas, was sichtbar wird in unserem Leben. Jakobus will hier nicht dem Apostel Paulus widersprechen. Er sagt nicht, oder er sagt, nur allein der Glaube rettet. Das ist nicht das Ziel von Jakobus, dass er dem widersprechen möchte. Das stimmt. Aber Jakobus sagt, du brauchst Glauben. Oder Jakobus will auch nicht sagen, ich sag's mal anders, Jakobus will auch nicht sagen, du brauchst Glauben, um Werke und gerettet zu werden, sondern vielmehr rettender Glaube hat Werke zur Folge. Ja? Wenn dein Glaube lebendig ist, echt ist, dann folgen ihm Werke, dann wird er sichtbar, dann wird er greifbar für deine Mitmenschen. Es ist gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen, zu formulieren. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen auch eine Gratwanderung. Jakobus spricht auf keinen Fall von Werkegerechtigkeit. Er warnt nur vor frommen Selbstbetrug. Das ist es. Ja? Vor frommen Selbstbetrug. Wir lügen uns manchmal in die eigene Tasche, indem wir irgendwo mal ein Almosen geben und denken, wir haben uns ja wieder rausgekauft. Er warnt vor einem Glauben, der nichts bringt. Einen Glauben, der dich nicht rettet, der sich nicht lohnt. Ein Glaube, der ist tot. So ein Glaube ist tot, sagt er. Jakobus sagt nichts anderes als, es ist nicht möglich, lebendigen Glauben zu haben, der nicht auch zu Werken führt, Werke des Glaubens, der dich nicht auch zu entsprechenden Handlungen bewegt. Und Vers 17 mal weiter, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Toter Glaube rettet niemand, glaub mir das. Und das will Jakobus deutlich machen und er sagt, lebendiger Glaube ist demnach vorzeigbar in Vers 18. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken heraus, aus meinen Werken den Glauben zeigen. Interessante Gegenüberstellung, oder? Einerseits ein Mensch mit vielen guten Werken und auf der anderen Seite ein Mensch, der sagt, ich glaube, habe aber nichts vorzuweisen. Sein Leben ist unverändert, denkt vielleicht nur an sich und seine Belange. Es hat keine Auswirkung, sein Handeln. Aber er sagt von sich, ich glaube. Ich habe irgendwann mal mein Leben Jesus gegeben, habe Jesus angenommen, so als Rückversicherung für den Himmel. Aber wisst ihr, so ein Glaube ist wirklich wie eine Versicherung. Eigentlich rausgeschmissenes Geld. Aber vielleicht braucht man sie doch irgendwann mal. Ja? Jakobus sagt, das ist ein toter Glaube, bestenfalls frommer Selbstbetrug. Dieser Glaube rettet dich nicht. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und hör zu, was er weiter sagt, und ich werde dir auf meinen Werken den Glauben zeigen. Mein Glaube kann ich dir zeigen. Er ist sichtbar. Er wird spürbar. Und nicht nur, weil ich einen Fisch auf dem Auto hinten drauf habe oder ein Kreuz um den Hals hängen habe. Das ist schön, kann man machen, ist ein Bekenntnis. Aber wenn es alleine bleibt, dann ist es zu wenig, ihr Lieben. Dann ist das zu wenig. Ja, echter Glaube wird sichtbar. Die Werke gehören zum Glauben dazu. Sie sind eine sichtbare Auswirkung unseres Glaubens. Lebendiger Glaube bringt entsprechende Werke. Und hier im nächsten Vers, also das ist schon eine harte Sache, bringt Jakobus eine Aussage, die ist so scharf, so provozierend eigentlich, schon fast spitz. Er benutzt einen krassen Vergleich. Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Hast du das mal überlegt, was Jakobus hier eigentlich sagt? Ich sag's mal so, wie ich es verstehe. Wenn du nur einen verstandesmäßigen Glauben hast, einen, der Gott für wahr, für existent hält, dessen Glauben also nur so im sich für wahr halten abspielt, keinerlei Auswirkungen aufs Leben hat, der ist nicht christlicher als ein Dämon. Könnte das sein, dass das Jakobus hier sagt? Da will uns fast der Atem wegbleiben, stimmt's? Ja, wenn man das so formuliert. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Das sagt er schon fast ironisch. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Auf diese Art und Weise glauben oder wissen sogar die Dämonen auch, und sie zittern wenigstens noch deswegen, wegen diesem Wissen. Ja. Lebendiger, echter, rettender Glaube bringt auch Werke in unserem Leben hervor. Und der Apostel Paulus, er tickt überhaupt nicht anders in diesem Punkt. Ich lese euch mal einen Vers aus dem Epheserbrief. Hier spricht Paulus sogar davon, dass wir geschaffen sind für gute Werke. Werke, ja? Wir sind geschaffen für gute Werke. 2 Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja? Wir sind geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Du brauchst also nicht denken, für mich gibt's nichts, ich weiß nicht, was ich tun könnte, wie ich meinen Glauben sichtbar werden lassen könnte. Ja. Gott hat es für dich vorbereitet. Wenn du offen dafür bist, eine Bereitschaft mitbringst, wird Gott dich da hineinführen in diese Werke, die er für dich vorbereitet hat. Werke sind nicht Mittel zum Heil. Sie sind nicht Mittel zum Heil, das ist uns alles klar. Aber sie sind Auswirkung unseres Heils. Sind nicht Mittel zur Errettung, aber Auswirkung unserer Errettung. Ja. Nicht Auslöser, sondern Wirkung. Und das war Paulus genauso wie Jakobus und auch alle anderen Apostel, Jesus übrigens auch. Wir können uns das Heil nicht verdienen. Nicht durch gute Werke oder sonst irgendwas. Das haben wir verstanden. Aber die Werke sind Ausfluss der Gnade Gottes, die wir alle empfangen haben. Und wenn sich jetzt bei dir so der Gedanke aufdrängt, oh, da müsste ich ja viel mehr tun. Da müsste ich ja viel mehr tun. Ist ja manchmal so, ne? Wenn der Prediger vorne sagt, hört mal her, Leute, man müsste und könnte und sollte, aber keiner sagt uns, wann ist eigentlich genug getan. Oder? Habt ihr das schon mal gehört? Wenn der Prediger sagt, jetzt ist aber genug? Nein. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Schuldgefühle ist keine gute Motivation für uns als Christen. Schuldgefühle ist keine gute Motivation. Also geht heute nicht hier raus und sagt, ich müsste eigentlich viel mehr tun. Das ist nicht der Weg. Das ist auch nicht mein Ansinnen. Paulus sagt, Gott hat für uns Werke vorbereitet. Nicht irgendwie in blinden Aktionismus hinein verfallen. Ja? Wir dürfen in den Werken wandeln, die Gott uns vorbereitet, für uns vorbereitet hat. Und wisst ihr, ich bin jetzt mal ehrlich zu euch, dass mir das in meinem Leben viel besser gelungen ist, wo ich noch nicht als Pastor angestellt war. Schockiert, ne? Ich konnte viel besser in diesen Bergen wandeln, die Gott für mich vorbereitet hat. Viel mehr spüren, was ist jetzt dran, was nicht. Aber ich sage vielleicht an anderer Stelle nochmal was Konkreteres dazu. Heute nur mal so angedacht. Aber das ist wieder entspannend für mich, dass Gott Werke vorbereitet hat, in denen ich einfach bloß zu wandeln brauche. Ich muss mich nicht krampfhaft irgendwas einfallen lassen oder irgendwo suchen, wo ich meinen Glauben sichtbar machen kann, ja, sondern Gott hat für jeden von uns, für dich auch, Werke vorbereitet. Und er wünscht sich so sehr, dass wir einfach sagen, hier bin ich. Ich bin bereit, deinem Weg zu folgen, diesen Aufgaben hineinzugehen, mich hineinzubegeben, die du für mich hast. Und das ist die Botschaft, Jesus im Herzen und dann unserem Herzen zu folgen. Jesus im Herzen und dann unserem Herzen zu folgen. Ja. Und das möchte ich wieder viel mehr lernen und nicht von irgendwelchen anderen Dingen getrieben sein. Weder Trägheit noch Gleichgültigkeit soll uns bestimmen, noch schlechtes Gewissen oder irgendwelcher religiöser Druck, sondern die Liebe. Die Liebe ist die treibende Kraft in unserem Leben. Die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Liebe zu Gott. Die ist das, die uns vorantreibt. In diesen Werken wollen wir wandeln, die Gott für uns bereitet hat. Und ist das nicht genial, dass Gott Werke vorbereitet hat? Das ist doch so genial, oder? Ich finde es klasse. Und dein Glaube ist gesund und lebendig, oder wenn dein Glaube, so sage ich es mal, gesund und lebendig ist, dann sind automatisch auch diese Werke sichtbar, diese Werke vorhanden. Und ist dein Glaube tot, dann kannst du Werke tun, so viel du willst, aber dadurch nicht lebendig werden. Boah. Jakobus hatte die Gnade verstanden, aber er wusste auch, woran man sie erkennt. Ja? Er wusste, woran sie erkennbar ist. Und er wusste noch eins, und damit sind wir uns schon auf das Ziel geraten, er wusste auch, dass Gott anders urteilt als wir Menschen. Menschliche Gerechtigkeit basiert ja immer so, Minuspunkte und Pluspunkte zu verteilen. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, Jahresanfang hat man uns hier eine Stunde genommen, jetzt haben wir es wieder zurückgekriegt. Ja, Minuspunkte, Pluspunkte, wir sind gern so unterwegs, doch unser Gott ist so genial, er vergibt uns die Sünde und rechnet sie uns nicht mehr zu durch Jesus Christus. Unsere Sünde ist geworfen in das Meer, in die tiefsten des Meer. Ja. Weit weg. Wir haben Vergebung. Aber jedes gute Werk, jetzt sind wir wieder bei den guten Werken, jedes gute Werk vergisst unser Gott niemals. Ist das nicht eine interessante Sache? Sünde, die wir bekennen vor Gott, ist uns vergeben, aus und vorbei. Aber jedes gute Werk, was du getan hast in deinem Leben, wird niemals vergessen sein bei Gott in Ewigkeit. Wie genial ist unser Gott. Und das sagt auch die Bibel im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Ich sag's noch mal, wer seine Sünde bekennt, da ist Gott treu und gerecht, sagt die Bibel, und vergibt. Aber die guten Werke bleiben bei Gott in Ewigkeit in Erinnerung. Ihr Lieben, im Himmel gibt es nur noch Pluspunkte. Ist das nicht genial? Im Himmel gibt es nur noch Pluspunkte. Ja, jedes gute Werk, da wo du etwas abgegeben hast, wo du von jemand die Not gelindert hast, die Liebe Gottes einfach weitergegeben hast, wo du Kraft und Zeit investiert hast, auch materielle Dinge investiert hast in Gemeinde, in deren Auftrag, in das Reich Gottes überhaupt, wo du bedürftige Menschen gedient hast, all das wird niemals vergessen sein in Ewigkeit bei Gott. Das ist doch ein schöner Gedanke. Und das ist doch Motivation genug schon, etwas zu tun. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet also nicht, wir haben eine billige Rückversicherung im Himmel. Nein, Jesus Christus macht neue Menschen aus uns. Er verändert uns. Und das hat Auswirkung. Das ist die rettende Botschaft. Das ist das Evangelium. Das Evangelium der Errettung. Es hat Auswirkung. Mein letzter Vers für heute, Vers 26, und hier bestätigt Jakobus das nochmal mit einem Vergleich. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So wie der Geist dem Leib Leben einhaucht, ja, so machen Werke unseren Glauben lebendig.
Der Leib kann nicht ohne den Geist lebendig sein und so kann auch unser Glaube nicht ohne Werke lebendig sein, echt sein, Früchte tragen. Echter Glaube bringt Werke hervor. Echter Glaube ist sichtbar, ihr Lieben. Und dieser Glaube, der bringt etwas. Der bringt wirklich etwas für uns, für unser Leben und sogar für unsere Mitmenschen. Und das wollen wir doch, oder? Amen? Amen. Lasst uns aufstehen, wir wollen beten. Halleluja. Jesus, wir danken dir für diese Gnade, diese Barmherzigkeit, für diese Güte, die wir empfangen haben in unserem Leben. Du rettest uns allein aus deiner Gnade. Nicht, weil wir uns es verdient haben. Nicht, weil wir besondere Menschen sind. Deine Gnade, deine Liebe zu uns ist es, die uns rettet, Herr. Das wollen wir immer wieder bekennen und festhalten. Das ist unser Fundament, worauf wir stehen. Aber dieser Glaube, er sollte nicht nur theoretisch bleiben. Nicht nur verborgen bleiben. Dieser Glaube soll sichtbar werden für unsere Mitmenschen, die du ja auch liebst, Herr. Und vielleicht gerade durch unser Zeugnis zu dir finden. Und so hilf uns, durch die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder in diesen Werken zu wandeln, die du für uns bereitet hast, um dir, Jesus Christus, in allem, mit unserem ganzen Leben Ehre zu geben. Amen.